RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 14. Juli 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Puji Astuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident empfing den stellvertretenden IWF-Direktor. Konsularische Online-Bedienung in London wird eingeweiht. Präsident sagte, drei Provinzen werden als neue indonesische Hauptstadt überprüft. Die Pancasila ist der Kleber für die Einheit der Nation. Die Entwicklung in den Grenzgebieten wird sich 2018 auf die Sozialinfrastrukturen fokussieren. Umsiedlung der Hauptstadt ist in der Untersuchung. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla empfing gestern in Jakarta den stellvertretenden Direktor des Internationalen Währungsfonds IWF, Mitsuhiro Furusawa. Furusawa diskutierte mit Vizepräsident Yusuf Kalla über globale Wirtschaft, die indonesische Wirtschaftslage und die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und IWF. Furusawa teilte mit, dass die indonesische Wirtschaft gut genug wachse. Dank der Deregulierung und Bürokratiereformen könne die indonesische Wirtschaftslage möglicherweise auf 5,2% aufwachsen, sagte Furusawa weiter. Die indonesische Regierung hat in dem geänderten Staatshaushaltsentwurf des Jahres 2017 ein Ziel gesetzt, dass das indonesische Wirtschaftswachstum in diesem Jahr 5,2% erreichen kann. Inzwischen betonte Vizepräsident Yusuf Kalla, dass die beiden Seiten bei diesem Treffen die Schulden und das Kreditangebot von IWF nichts erwähnen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi weihte gestern in der indonesischen Botschaft in London, Großbritannien, ein konsularische Online-Dienstleistung ein, um bessere und wirksame Bedienungen zur Verfügung zu stellen. Der indonesische Botschafter in London, Rizal Sukma, brachte in seiner Begrüßungsrede zum Ausdruck, dass die konsularische Online-Dienstleistung dazu diene, den indonesischen Staatsangehörigen in Großbritannien und im Allgemeinen die britischen Einwohner die Erleichterungen zu geben. Der Berater der Indonesian Botschaft in London, Thomas Siregar, brachte gestern in London vor der Presse seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die konsularische Online-Dienstleistung der Indonesian Botschaft in London immer optimaler sein werde. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi schätzte die indonesische Botschaft in London, um die konsularische Bedienungen zu verbessern. Diese Innovation zeigt die Verpflichtung der indonesischen Regierung, um den Schutz der indonesischen Staatsangehörigen im Ausland zu optimalisieren. Presiden Joko Widodo von tegasten in Balikpapan aus Kalimantan im Rahmen des Nationalen Strategischen Bildungs- und Erleichterungsprogrammes der Übergabe des Bodenzertifikate bei. Dabei erwähnte Präsident Joko Widodo, dass die indonesische Agentur für die Planung der nationalen Entwicklung Bappenas zurzeit drei Plätze oder drei Provinzen überprüfe, die Jakarta als Hauptstadt Indonesiens ersetzen werden. Präsident betonte, die Regierung werde in Bezug auf die Verlegung der Hauptstadt Indonesiens die Einzelheiten wie den Katastrophenschutz, die Wirtschaft und die Infrastruktur sowie die Kosten berechnen. Präsident anerkannte aber, viele Länder haben das Geschäftszentrum mit dem Regierungszentrum getrennt. Darüber hinaus beginne Indonesien, die Möglichkeit zur Verlegung der indonesischen Hauptstadt zu prüfen, sagte Präsident weiter. Die Staatsideologie der Pancasila schweize die indonesische Nation in Einheit und dürfe nicht genutzt werden, um die Indonesier zu unterscheiden. Das sagte der Vorsitzende der beratenden Volksversammlung Indonesiens, Zulkifli Hasan, gestern nach einer Meldung der Tageszeitung Republika. Zulkifli Hasan ruft verschiedene Seiten auf, über den Inhalt der Pancasila zu diskutieren. Vor allem um Wohlstand für alle, nicht nur für bestimmte Gruppen zu realisieren. Alle Seiten sollten Vergleiche und Debatten verhindern. Sie sollten das Potenzial der Nation gemeinsam verwalten, sagte Zulkifli Hasan weiter. Die Entwicklung in Grenzgebieten wird sich 2018 auf die soziale Infrastruktur fokussieren, die aus der Entwicklung der Volksgesundheitsdienststelle, des traditionellen Marktes und der Schulgebäude bestehen. Das sagte der indonesische Innenminister Cahyokumolo vorgestern in Jakarta bei der Koordinationssitzung zur Verwaltung der Staatsgrenze 2017. Er fuhr fort, der Bau der Sozialinfrastruktur im Grenzgebiet 2018 werde auch durch Stärkung des Verteidigungssektors befolgt. Die Entwicklung der Wirtschaftsinfrastruktur der Ministerien im Grenzgebiet erreiche zurzeit 99%. Laut Cahyokumolo bemühe die Regierung sich darum, die Entwicklung der Wirtschaft- und Sozialinfrastruktur im Grenzgebiet als strategisches nationales Programm zu realisieren. Die Umsiedlung der Hauptstadt Indonesiens werde von der Nationalen Behörde für Planung und Entwicklung untersucht, sagte der indonesische Präsident Joko Widodo gestern in Balikpapan, Ost Kalimantan, bei der Überreichung der Bodenzertifikate. Diese nationale Behörde solle einige Sektoren wie unter anderem Erdbebenwirtschaft und Sozialpolitik untersuchen. Eine Umbestimmung erfordere große Kosten und viel Zeit. Es gäbe aber viele Länder, die Geschäft und Regierung sowie die Wirtschaft und die Regierung getrennt hätten und alles gut zu führen würden. Das sagte Joko Widodo weiter. Vorher schlug der Gouverneur von Ost-Kalimantan, Awang Faruk, in seiner Meldung Präsident Joko Widodo vor, dass Ost-Kalimantan zur Hauptstadt des Staates werden könnte. Er sagte dazu, dass Ost-Kalimantan bereit sei, die Ansiedlung der Hauptstadt des Staates zu unterstützen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.240,19 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.892,44 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.387 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besucher Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum, einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute zum Thema Wird die französische Beteiligung bald den Konflikt von Katar lösen? Europa beginnt in den Katar-Konflikt und seine benachbarten Golfstaaten einzubeziehen. Nach Deutschland und Großbritannien beginnt Frankreich auch auf diese unendliche Krise zu achten. Berichten zufolge wird der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian die Golfstaaten besuchen, die widersprüchlich sind. Er wird versuchen, den diplomatischen Konflikt zwischen Katar und Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten zu lösen. In seiner diplomatischen Reise wird Minister Le Drian Kuwait nicht vergessen, der sich seit seiner Beteiligung verpflichtet hat, die Nachbarländer zu vermitteln. In seiner Erklärung erklärte Minister Le Drian, dass er während seines zweitägigen Besuchs die Position von Kuwait bei der Vermittlung des Konflikts zwischen Katar und Saudi-Arabien stärken werde. Im Wesentlichen will Frankreich eine Deskalation eines bevorstehenden Konflikts, der zum Frieden in den Golfstaaten führt. Die Hoffnung steht im Einklang mit den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Deutschland, die ein sofortiges Ende des Konflikts durch den Dialog fordern. Warum die Vereinigten Staaten und Europa ein sofortiges Ende des Aufruhrs von Saudi-Arabien und Katar wollen? Die Antwort ist nicht nur wegen der diplomatischen Beziehungen, sondern auch, weil es ökonomische Erwägungen gibt. Saudi-Arabien und Katar sind die beiden Länder, die wirtschaftlich Handelspartner sind. Darüber hinaus sind die Vereinigten Staaten in einer geopolitischen Perspektive zutiefst für Saudi-Arabien und Katar interessiert. Längerer Konflikt wird dazu beitragen, die Rolle der Türkei und des Iran zu stärken. Die Türkei hat 197 Frachtflugzeuge, 16 LKW und ein Schiff nach Katar geschickt, den täglichen Bedarf zu erfüllen, da der Konflikt letzten Monat zwischen Katar und anderen Golfstaaten ausbrach. Dies wurde von dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Yay Bekci ausgesetzt. Der Umzug der Türkei ist eine echte Unterstützung für Katar. Je länger der Konflikt auftritt, desto eher werden die anderen Länder mitmachen. Allerdings kann alle diese Beteiligung den Konflikt weiter erschweren und die Eskalation des Feindseligkeit erhöhen. Das hängt von Katar und Saudi-Arabien und seinen Verbündeten ab, um ihren eigenen Konflikt zu lösen. Soweit Kommentar.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 14. Juli wie folgt. In einem von Abd al-Karim Qasim angeführten Putsch wird im Irak mit der Ermordung Faisals II die Monarchie abgeschafft. Der Jahrestag ist bis 1961 Iraks Nationalfeiertag. Faisal II. Wurde 1935 als Sohn des Hashimiten und Konis des Irak Qasi I. in Badak geboren und trat nach dem frühen Tod seines Vaters am 4. April 1939 dessen Nachfolge an. Wegen seiner Minderjährigkeit übernahm sein Onkel mutterlicherseits Prinz Abdul-Ilah die Regentschaft. 1953 übernahm Faisal offiziell selbst die Regierung, blieb jedoch auch in der Folgezeit politisch abhängig von seinem Onkel Abdul-Ilah und vom pro-britischen Ministerpräsidenten Nuri As-Said. Am 14. Juli 1951, kurz vor der Hochzeit des Konis mit Prinzessin Fazila und einem Staatsbesuch in Ankara, putschte das Militär unter Führung der Obristen Abd al-Karim Qasim und Abd as-Salam Arif gegen Koni und Regierung. Faisal, sein Onkel und der Regierungschef Nuri As-Said wurden gestürzt und ermordet und ihre nackten Leichname wurden vom aufgebrachten Volk durch die Straßen von Bagdad geschleift. Damit endete die Herrschaft der Hashimiten im Irak. Die Operation der Vereinten Nationen in Kongo, französisch Operation des Nations Unis au Kongo, ONUC, war eine vom Juli 1960 bis Juni 1964 dauernde UN-Friedensmission, basierend auf UN-Resolution 143 vom 14. Juli 1960 zur Lösung der Kongo-Krise in der Republik Kongo, ehemals auch als Kongo-Leopard-Ville und heute als Demokratische Republik Kongo bezeichnet. Im Laufe der Mission starb der amtierende Generalsekretär der Vereinten Nationen Dag Hammarskjöld im September 1961 bei dem ungeklärten Absturz seines UN-Flugzeugs. Ursprünglich durch die Resolution 143 oder 1960 vom 14. Juli 1960 legitimiert, sollte sie den Übergang der ehemaligen Kolonie Belgisch-Kongo zur geordneten Eigenverwaltung unterstützen und absichern. Auch sollte der Abzug der belgischen Truppen überwacht werden. Ihr Mandat wurde durch die Resolutionen 161 oder 1961 vom 21. Februar 1961 und 169 oder 1961 vom 24. November 1961 dahingehend erweitert, die staatliche Integrität insbesondere gegen die Abspaltung der Provinz Katanga des Kongos zu wahren und den Abzug sämtlicher ausländischer, insbesondere belgischer Truppen und Söldner durchzusetzen. Der Frieden von Frederiksborg wurde am 14. Juli 1720 zwischen Dänemark, Norwegen und Schweden im Rittersaal von Schloss Frederiksborg geschlossen. Er beendete zwischen beiden Ländern den großen Nordischen Krieg. Schweden verpflichtete sich zur Zahlung von 600.000 Reichshallern an Dänemark, Norwegen, verlor das Privileg, keinen Sundzoll zahlen zu müssen und brach seine Allianz mit dem Gottorfer Teilherzogtum in den Herzogtümern Schleswig und Holstein. Der König von Dänemark erhielt auch formell die herzoglichen Anteile des Herzogtums Schleswig, die er seit 1713 schon besetzt hielt. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Regierung regelt den Import mit großen Risiken. Die indonesische Regierung bemüht sich darum, den Import mit großen Risiken zu regeln, um eine saubere, gerechte und transparente Geschäftspraxis zu schaffen. Um dies zu realisieren, wird das Zollgeneraldirektorat eine Arbeitsgruppe gründen. Daran lädt die Regierung, das Koordinationsministerium für Wirtschaft, das Präsidentenbüro, die Kommission zur Korruptionsbekämpfung, die indonesische Polizei, die indonesischen Streitkräfte, die Generalstaatsanwaltschaft und das Zentrum für Meldung und Analyse der Finanztransaktion teilnehmen. Das sagte die Finanzministerin Sri Mulyani am letzten Mittwoch in Jakarta nach der Meldung der Tageszeitung Media Indonesia. Importe wurden im großen Stil illegal geführt, sodass diese die Konkurrenzleistungsfähigkeit der inländischen Industrien zerstörten. Denn der Preis der Produkte inländischer Industrien sei höher im Vergleich zu illegalen importierten Waren. Laut dem Zollgeneraldirektor Heru Prambudi umfassten die Waren mit großen Risiken Textilien, Elektronik und alkoholische Getränke. Ministerin Sri Mulyani sagte dazu weiter, dass die Synergie zwischen Instanzen als Mitglied der Arbeitsgruppe dazu dienen solle, die Kontrolle zu stärken und den Erfolg des Importes zu realisieren. Sri Mulyani zufolge können sie nicht allein arbeiten. Man werde miteinander koordinieren und die Unternehmer darüber informieren, eine gute Dienstleistung in der Durchführung der legalen Wirtschaftsaktivitäten anzubieten. Daher wird das Finanzministerium das System, die Haltung der Apparate und ihre Arbeit verbessern. Sri Mulyani gab ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass durch die Regelung des Importes das Volumen des Umlaufs illegaler Waren reduziert werden könnte, sodass die Nachfrage von der inländischen Industrie gedeckt werde. da du dich konnten die Staatseinnahmen optimiert werden und die inländische Wirtschaft gefordert. Der Vizeleiter der Kommission zur Korruptionsbekämpfung Saud Situmorang sagte, dass immer auf Ineffizienz und Desintegrität kontrolliert werde. Der Befehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, meint, dass die Maßnahmen des Finanzministeriums sehr wirksam seien. Inzwischen erklärte der Leiter der indonesischen Polizei, General Tito Karnavian, er fordere die Gründung dieser Arbeitsgruppe und der Generalstaatsanwalt M. Prasetyo sagte dazu, dass die illegale Export- und Importpraxis gestoppt werden müsse. Außerdem seien die Staatseinnahmen im Steuersektor durch den Import der Waren nicht optimal. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at VOI. .co.id vor dem 1. August 2017.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, nach Sulawesi zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Die Provinz Sulawesi ist eines der Haupttouristenziele in Ostindonesien. Gewöhnlich besuchen die Touristen die Küste Losari und die Festung Totterdam. Diese Provinz hat eigentlich viele interessante Sehenswürdigkeiten. Eine davon liegt im Bezirk Baru. Dieser Bezirk umfasst Hoch- und Tiefebenen. Dafür gibt es einzigartige und interessante Touristenziele, wie unter anderem den Celebes Canyon. Durch seine Schönheit und Einzigartigkeit wurde ihm der zweite Siegerplatz beim Wunderschönen Indonesien Wettbewerb 2016 zugeteilt. Der Celebes Canyon ist eine der neuen Touristenziele im Dorf Watu, dem Amtsbezirk Ternate Riaca im Bezirk Baru, Sulawesi. Von der Stadt Makassar in der Provinz Sulawesi aus müssen Sie nach Baru über den Bezirk Maros und die Straße Makassar-Maros fahren. Wenn Sie in der Stadt Maros angekommen sind, müssen Sie Ihre Reise in den Bezirk Baru über die Straße Pangkajene Baru fortsetzen. Wenn Sie im Bezirk Baru angekommen sind, setzen Sie Ihre Reise in den Amtsbezirk Ternate Raja ins Dorf Libureng fort. Um dieses Touristenziel zu besuchen, müssen Sie 2.500 Rupiah für die Eintrittskarte bezahlen. Vom Parkplatz zum Celebes Canyon laufen Sie etwa 15 Minuten über Reisfelder. In der Nähe des Celebes Canyons werden Sie bereits den Lauf des Flusses hören. Wegen seiner sonnenweißen anliegenden Karstausdehnung, die durch Naturprozesse geformt ist, ist er besonders einzigartig. Diese Karstausdehnung wird aus Sedimentsgesteine im Flusslauf Ule geformt. Der Celebes Canyon ähnelt dem Grand Canyon in den USA. Das Wasser dort ist sehr sauber, da es aus dem Fluss Ule kommt. Liebe Zuhörer, bei Ihrer Reise im Celebes Canyon können Sie im frischen Flusslauf schwimmen. Sie können ebenso auch das sogenannte Tubing treiben. Denn es gibt am Abhang des Flusses einen kleinen Teich, dessen Wasser sauber und frisch ist. Sie können dort auch vor dem Hintergrund des weißen Kartes fotografieren. In diesem Touristenziel gibt es keine Restaurants, keine Hotels und Gebetsstätten. Sie sollten Nahrung und Getränke selbst bringen, wenn Sie diesen Canyon besuchen. Wenn Sie dort übernachten wollen, können Sie dort zelten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien zum Thema Celebes Canyon. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über das Tiger-Trikot. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Indonesien is ein Land in dem äquatorialen Bereich, das ganzjährig das Sonnenschein erhält. Es gibt zwei Möglichkeiten in der Nutzung des Sonnenscheins, nämlich die solarthermische Verwendung und photovoltaischen Zellen. Bei solarthermischen Anlagen werden die Solarwärme durch den Spiegel gesammelt, um das Wasser in einem Kessel zu erwärmen. Der Dampf, das erzeugt wird, wird verwendet, um die Turbinen und die Generatoren im Kraftwerk zu drehen. In Photovoltaikanlagen wird die Sonnenenergie direkt in elektrische Energie mit der Verwendung von photovoltaischen Zellen oder Sonnenlichtzellen umgewandelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, von den beiden Möglichkeiten der Nutzung von den Strahlen der Sonne wählte ein Student von dem Gymnasium Taruna Nusantara in der Provinz Central Java, Bagas Pramanaputra, die Photovoltaikanlage für seine Erfindung, die Fliesetrikot. Allerdings ist es nicht billig, das Sonnenlicht in elektronische Energie zu verarbeiten. Da ist der Preis von Solarzellen immer noch hoch. Aus diesem Grunde wollte Bagas der Ton als Solarpanel verwendet werden. Warum? Nach Bagas, dem Hauptbestandteil von seiner Entdeckung, nämlich der Ton, ist in Indonesien reichlich vorhanden, zu sattli, zu billig und einfach zu erhalten. Ist der Ton aksoben wie Schwamm, der etwas leistungsfähiger als andere speisern kann. Hörer, die ursprüngliche Idee der Herstellung von Fliesetrikot wird durch Bagas Kindheitserlebnis inspiriert. Spielte immer das Auto, das die Batterien verwendete. Wenn die Batterien leer sind, wurde es in der Sonne getrocknet und dann kann die Batterie funktionieren. Wenn Bagas neue Erkenntnisse über die Sonnenlinutzung als Energiequelle Strom mit der Verwendung der Sonnenkollektoren gewinnen, argumentiert Bagas, den Sonnenlicht die teuren Solarzellen beschädigen kann. Bagas herausgefordert, die Solarzellen zu schaffen, die Bedingungen in Indonesien entsprechen, aber der Preis ist billiger und kann in dem Land gestaltet werden. Von seinen Forschungsergebnissen nutzt die Lehm, Sand und Meerwasser. Diese Material werden gemischt dann 4 Fliese Quadraten mit der Größe etwa 10 mal 14 cm und 8 Quadraten mit der Größe 10 mal 27 cm hergestellt und von Magnesium und Kupferstelle in Form von Platten gefüllt. Dann werden die Fliese wie Sonnenkollektoren gelegt und getrocknet, damit es dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Unter diesen Fliesen wird es Repliter Aluminiumfolie gegeben und auf der Oberseite wird es mit geschlossenem Acrylic gegeben, sodass es nicht regnet. Als Ergebnis erzeugt die Fliesetrikot als der Stromerzeugung nur $2 für ein Watt. Intuition mit Solarzellen erfordert je 1 Watt eine Gebühr von $10. Bagas vorsieht, wenn diese Trikotfliese von der Gesellschaft verwendet wird, dann muss die Gesellschaft den Watt schützen. Na Bagas wird die Verfügbarkeit von Ton auch durch die Existenz der Wälder beeinflusst. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auf Wiederhören. HDS Sabtu 15 Juli 2017.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglosemar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglosemar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglosemar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglosemar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und um wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at VOI. .co.id vor dem 1. August 2017.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Indonesians RRI World Service Voice of Indonesia. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein religiöses Lied mit dem Titel Tombo Ati. Gute Unterhaltung.
Salat wangi lah
Liebe Zuhörer, die Muslime in der ganzen Welt erfüllen eine der Gottesdienstpflichten, und zwar das Fasten im Monat Ramadan. Die Muslime feiern bald Idul Fitri. Der Sieg der die Muslime nach einem einmonatigen Kampf gegen Bussetaten erreicht haben. Die Ramadan-Lage, die volle Weisheit ist, sind die Muslime für Gottesdienstpflichten inspiriert. Mit dem Hoffnung, dass diese Werte für dem Tagsleben realisieren ist. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von OPEC mit dem Titel Taubat. Viel Spaß beim Zuhören.
Hai jalanku. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa.
Liebe Zuhörer, Opik ist ein Sänger, der früher im Rockgenre orientierte, ist er jetzt ein religiöser Sänger. Außerdem trägt er immer islamische Kostümkleidung. Die Musikarten von Opik sind im verschiedenen Genre. Liebe Zuhörer, zum Abschluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie ein religiöses Lied von Opik mit dem Titel Rapuh oder Glaubensschwach. Auf Wiederhören!
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu, ya
yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahan. Cinta dalam jiwa hanyalah padamu.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.